Schweres Thema, Teil 2. Ich hoffe, alle, die nicht dabei waren, können mit einsteigen. Vorherbestimmung, Prädestination auf theologisch gesagt. Ich wünsche euch Gottes Segen, seinen Heiligen Geist, damit er euch bei schwierigen Themen einfach Klarheit schenkt und dass ihr das auch irgendwie zusammenbringt mit dem, was ihr im Leben bereits erfahren habt. Ich hoffe, ich sorge für rauchende Köpfe heute, denn das ist ein Thema, bei dem kann man auch tatsächlich wahnsinnig werden. Und dann ist es wichtig, was Hiob gesagt hat in der Lesung, dass wir am Ende eingestehen müssen, dass manches auch zu hoch ist und wir einfach Gott vertrauen müssen in dem, was er tut und wie er es tut. Also eine gesegnete Predigt und offene Herzen, offene Ohren für euch alle. Amen. Rückblick, letzte Predigt, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Und wenn ihr da genau hineinsteigt in die eigentlich bekannten Verse der Schöpfungsgeschichte, Vers 27 und Vers 28 im ersten Kapitel, merkt ihr, dass Gott keine Marionetten erschaffen hat. Der Mensch kann frei entscheiden, sonst wäre der Segen Gottes, den er am Anfang gibt, sein Reden zu Adam und Eva, seine Fähr- und Gebote, sein Spaziergehen mit den beiden einfach völlig sinnlos. Es würde keinen Sinn machen, dass Gott Marionetten schafft und damit ihnen redet, sie segnet, ihnen Geh- und Verbote schenkt. Es wäre nicht sinnvoll. Paradiesisches Basiswissen habe ich das genannt. Und das ist wichtig bei allem theologischen Denken über Gott. Theologisch hört sich so weit weg an, aber einmal, wenn man über Gott nachdenkt, ist wichtig, dass man eben die Grundlagen vor Augen hat, damit man eben nicht über die Grenzen hinaus denkt. Thema 2, Vorherbestimmung. Es gibt Themen, die überschneiden sich manchmal und da gilt es genau hinzuschauen. Das eine ist Vorherbestimmung, das andere ist Vorherwissen darüber, was in Zukunft passiert und das andere ist das genaue Kennen, das Vorherkennen einer Person und diese drei werden oft ein wenig vermischt. Erstens, Gott kennt sie und dich zu 100% und das besser, als du dich selber kennst. Wir alle sind da irgendwie geprägt von dem, was wir erlebt haben. Und ganz oft sind wir unbewusst geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich hoffe, meine Eltern gucken auch zu. Man sagt ab und zu in meinem Leben, so wie meine Eltern will ich nicht werden. Und an irgendeinem Punkt im Leben merkt man, Mist, jetzt bin ich doch so geworden. Und Gott weiß genau, warum wir so sind, wie wir sind, auch wenn wir das gar nicht wollen, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist. Gott kennt sie und dich hundertprozentig. Das heißt, er weiß eben auch, was dir gut tut. Ein Gespräch, ein Wort, ein Ort, eine Person, ein Buch, ein Restaurant, das dir unheimlich gut gefällt. Gott weiß darüber Bescheid. Wenn ich dann etwas erlebe und nachher zum Beispiel sage und denke, oh, das hat mir so gut getan oder das habe ich in diesem Augenblick gebraucht. Das brauchte ich einfach. Und dann sagen wir manchmal, hey, das hat Gott für mich vorherbestimmt. Hat er aber nicht. Gott hat das arrangiert, weil er weiß, dass dir das in diesem Augenblick gut tat. Das ist was anderes. Vorherbestimmt heißt, er hat es von Anbeginn der Schöpfung in Stein gemeißelt, dass das passiert. Aber hier in solchen Fällen, manchmal, was einfach wunderbar tut, hat Gott für dich arrangiert, nicht vorherbestimmt, weil er weiß, das tut dir gut. Dann vorher gewusst. Gott weiß bereits, was in Zukunft passieren wird. Viele haben so versucht, Vorherbestimmungen zu definieren, weil Gott ja alles weiß, kann man das sozusagen als Vorherbestimmung sehen. Aber es ist eben zu unterscheiden zwischen Vorherbestimmung und vorhergewusst. Gott weiß, was in Zukunft passieren wird. Wenn Gott Gott ist und nicht an Raum und Zeit gebunden ist, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig, dann gibt es aus seiner Sicht keine Vergangenheit und keine Zukunft. Dann gibt es für Gott zeitlich gesehen nur eine ständige Gegenwart. Rauchen die Köpfe schon? Gut. Grammatikalisch schwierig, aber wenn Gott Gott ist, dann ist für ihn kein Zeitpunkt unerreichbar. weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Für Gott gibt es diese ständige Gegenwart und er kann sich in dieser ständigen Gegenwart zurück- und fortbewegen. Und er weiß und kennt alles, was in Zukunft passiert und was vergangen ist und kann die Orte immer wieder aufsuchen. Wir Menschen können das nicht, wir sind begrenzt. Wir können nicht zurück in die Vergangenheit und wir können nicht weit in die Zukunft sehen. Unser Leben verläuft wie eine Linie, linear, mit Anfang, Mitte und wir wissen es auch, mit einem Ende. Wie eine Linie einen Anfang hat und eine Mitte und ein Ende. Und auf dieser Linie bewegen wir uns langsam fort, ohne etwas daran verändern zu können. Und das wurmt uns. Das ist der Traum der Menschheit, zurück in die Vergangenheit, viele Filme. Oder eben noch besser, in die Zukunft reisen, sehen, was da passiert. Und tatsächlich, einige Menschen halten das für möglich. Albert Einstein hat die Theorie aufgestellt, wie das funktioniert. Aber ich sage euch die Wahrheit, es wird nicht funktionieren, weil wir immer linear bleiben werden. Gott aber nicht. Gott ist der Zeit nicht hilflos ausgeliefert, wie wir es sind. Gott weiß also, was passieren wird, ohne dass er sich aktiv einmischt. Er weiß es schlicht, er weiß einfach alles, völlig wertneutral, erstmal ohne aktive Einmischung. Und dann nutzt Gott dieses Wissen selbstverständlich auch. Dieses Wissen gibt er in der Bibel an einigen Stellen sogar preis, besonders durch Jesus Christus und besonders in der Offenbarung des Johannes. Wir hatten in der Bibelstunde die schöne Geschichte von dem Finanzminister, dem Kämmerer aus Äthiopien. Gott wusste, dass dieser Mensch auf seiner Reise zu dieser Zeit an einem bestimmten Punkt auf dem Weg ist und schickt einen seiner Mitarbeiter ihm vorbei, Philippus. Und Philippus kommt genau zum richtigen Augenblick zu der Kutsche. Die Bibel sagt sogar, er rannte dahin, damit das alles passte. Und dann liest in diesem Augenblick dieser Kämmerer aus Äthiopien die Jesaja-Rolle laut vor. Und das ist der Punkt, wo Philippus ansetzen konnte und sagte, verstehst du überhaupt, was du da liest? Vorherbestimmt? Nein. Gott wusste durch sein Wissen über die Zukunft, dass der Finanzminister aus Äthiopien zu der Zeit an diesem Ort ist und hat das genutzt, um Philippus genau an die richtige Stelle und zur richtigen Zeit dorthin zu schicken. Hier muss man eben genau unterscheiden und genau hingucken, vorherbestimmt oder vorhergewusst. Das Vorherwissen ist völlig neutral gesehen etwas Passives von Gott, um Zukunft, um Vergangenheit. Das bedarf keinerlei Anstrengung oder Aktivwerden von seiner Seite. Wenn Gott jetzt aber etwas vorherbestimmt, bedeutet das, dass er aktiv dafür gesorgt hat, dass das eintritt bereits am Anfang seiner Schöpfung, gleich zum Anbeginn der Zeit. Und Gottes Vorherbestimmungen sind nicht an Regeln der Schöpfung gebunden, noch hat der Mensch in seiner Entscheidungsfreiheit darauf einen Einfluss. Was Gott vorherbestimmt, passiert. Und nichts, weder Mensch noch Teufel noch irgendeine andere Macht, kann daran etwas ändern. Es passiert, weil Gott es einfach will. Was Gott will, passiert. Gott hat zum Beispiel einen Zeitpunkt festgelegt, an dem die Welt untergehen wird, an dem diese Welt enden wird. Das ist vorherbestimmt durch ihn. Und wir können es nicht herauszögern und nicht verändern. Es kommt, es passiert, ob wir wollen oder nicht. Der Zeitpunkt steht fest. Nur der Vater kennt ihn, sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 36. Gott hat vorherbestimmt, dass es ein Gericht geben wird. Alle Taten werden ans Licht kommen im Angesicht Gottes von dir und mir. Gott weiß nicht nur davon, dass es in Zukunft passiert, sondern Gott hat es von Anfang an vorherbestimmt und festgelegt. Dieses jüngste Gericht passiert. Der Zeitpunkt steht fest. Da kann keiner was dran ändern. Vorherbestimmt. Und dann hat Gott eben auch vorherbestimmt, dass wer an Jesus Christus glaubt, von der Strafe, von jeder Strafe freigesprochen wird. Von aller Schuld, der Allerkleinsten und der Allergrößten. Freigesprochen. Vorherbestimmt. Wer an Jesus Christus glaubt, ihm vertraut, ist freigesprochen. Festgelegt von Anbeginn der Zeit. Vorherbestimmt. Ihr müsst mir übrigens nicht folgen, ihr könnt nachher darüber nachdenken. Vorherbestimmt, vorhergewusst und vorhergekannt. Man kann sich hier leicht verrennen und wahnsinnig werden bei den Gedanken, aber ihr merkt einfach, und das will ich rüberbringen, wie kompliziert das Thema eigentlich ist. Und dass es viele verschiedene Bereiche zu bedenken ist, bevor man denkt, man hat es jetzt gerafft und verstanden, wie das ist mit Gott und der Vorherbestimmung. Und Gott, das ist das Schwierige, kann auch alle drei kombinieren. Vorherbestimmt, vorhergewusst und gut gekannt. Er kann sie auch alle kombinieren. Das ist das Problem alles theologischen Denkens, dass Menschen meinen, sie können Gott in ein Dogma pressen, eine Formel zusammenschreiben und sagen, so ist Gott und so ist Gott nicht. Aber das steht uns Menschen überhaupt nicht zu. Wir können uns zwar Gedanken machen und wir können, wenn wir Glück haben, einen Teil von Gott kapieren und verstehen, aber wir brauchen uns nicht einbilden, wir schreiben eine Dogmatik und Gott muss sich jetzt an diese Dogmatik gefälligst halten. So funktioniert Gott nicht. Gott ist der Bestimmer. Hiob hat es kapiert am Ende seiner Geschichte, seines Buches und sagt, ich muss einfach kapitulieren. Da komme ich nicht hinterher. Aber viele Menschen sind eben nicht an diesem Punkt des Hiobs angelangt und meinen, Gott genau sagen zu müssen, wie er sich zu verhalten hat. Und das ist einfach nicht denkbar, wenn Gott Gott ist. Und dann ist das Schöne, dass Gott uns manche Dinge zeigt. Dass er uns kennt, was in Zukunft passiert und was er vorherbestimmt hat. Und das ist erstmal ein großes Geschenk, dass Gott das tut. Und in der Bibel tut er das ziemlich oft, wer genau hinschaut. Und das hat dann theologisch gesehen oder fromm ausgedrückt einen schönen Namen, das heißt dann, Gott hat sich offenbart. Denk mal, was soll das? Ja, Gott hat ein Stück preisgegeben von diesen drei Dingen. Gott offenbart uns etwas, er zeigt uns etwas über die Dinge, die vorherbestimmt sind, von denen er weiß und er kann uns genau sagen, warum wir so sind, wie wir sind. Das kann Gott und er tut es auch. Er offenbart uns Dinge, die außerhalb unseres Könnens und Wissens liegen. Dinge, die uns in unserer von ihm geschenkten und doch begrenzten Freiheit nicht zur Verfügung stehen. Ja, wir sind frei geschaffen, wir haben Freiheit, aber die ist nicht grenzenlos. Und das muss uns klar sein. Durch all das und noch viel mehr kann Gott kommen zu uns und uns etwas offenbaren. Weißt ihr, was ihr schon erlebt habt in eurem Christsein? Ein Aha-Effekt, eine Vision, ein Traum, ein Déjà-vu, eine Erscheinung, Hören Gottes, bestimmte Gefühle, wo ihr auf einmal merkt, Gott ist da. Gott offenbart sich auf mancherlei Weise, die keiner festlegen kann. Das kann bei mir ganz anders sein als bei dir und ihnen. Und doch nutzt Gott auch diese Möglichkeit, uns etwas zu zeigen. Also, vorherbestimmt, vorhergewusst und vorhergekannt. Denkt mal drüber nach. Es ist spannend, es ist kompliziert, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, dem Haken an der Sache, dem schwer zu lösenden Knoten der Vorherbestimmung. Denn bisher kann jeder zustimmen. Klar, Gott ist Gott, der kann alles, der macht alles, der hat Sachen vorherbestimmt, der weiß die Zukunft, kennt die Vergangenheit und kennt mich ganz genau. D'accord, wie der Franzose sagt, stimme ich völlig zu. Aber jetzt wird es kompliziert. Hat Gott bereits vorherbestimmt, also von Anfang an seiner Schöpfung vorherbestimmt, wer zum Glauben an Jesus Christus kommt und wer nicht? Da wird es nämlich richtig kompliziert. Der Theologe Augustinus von Hippo, 4. 5. Jahrhundert, hat als erster sich umfangreiche Gedanken zu der Erwählung Gottes und der Vorherbestimmung gemacht. Und es wird und wurde über dieses Thema und über die Dinge, die Augustinus sich überlegt hat, immer noch diskutiert und manchmal heftig sogar gestritten. Augustinus definiert ein grundsätzliches Handeln Gottes. Und wie ihr hoffentlich schon mitgekriegt habt, ist das immer eine gefährliche Sache, sowas in Stein zu meißeln, weil Gott eben ist, wer er ist und nicht zu packen ist. Aber ich sage es euch, jeder Mensch, der an Jesus glaubt, war vom Anbeginn der Zeit von Gott dazu vorherbestimmt. Denn wenn Gott für einen Menschen den Vorhang des Nichterkennens zur Seite schiebt oder mit etwas deutlichen Worten die Tomaten von den Augen nimmt, und man denkt, hey, da ist ja Gott, ich spüre ihn, ich sehe ihn, ich erkenne, dass Jesus lebt. dann ist das eben ein Werk Gottes. Und wir Menschen können das nicht. Wir können eben die Tomaten nicht selber von den Augen nehmen, den Vorhang selber wegziehen und sagen, hey, da ist Gott. Wenn man Gott kennt und an Jesus glaubt, ist es völlig klar, dann ist Gott da und Jesus. Und man merkt auch die anderen, die man das gerne so beibringen möchte, erzählen möchte, die sagen, ne, sehe ich nicht, fühle ich nicht. Ein Onkel von mir sagte, sowas kann es nicht geben, er hat viel gesehen in der Welt, alles Blödsinn, alles erfunden. Manchmal haben Menschen diese Tomaten auf den Augen und wir selber merken, das ist ein großes Geschenk Gottes, dass er uns die Augen geöffnet hat. Der Mensch hat also keine Wahl, sagt Augustinus, keine Entscheidungsfreiheit, kein einziges Wörtchen mitzureden, nicht ein bisschen. Er muss glauben, weil Gott es so vorherbestimmt hat. Denn was Gott vorherbestimmt, geschieht. Haben wir keine Chance. Also bringt Gott durch aktiven Einsatz Menschen zum Glauben an ihn, ohne dass der Mensch an diesem Prozess auch nur ein mini bisschen beteiligt ist. Aber auch hier merken wir schon durch unser paradiesisches Basiswissen, dass diese theologische Einschätzung Augustinus nicht ausreichend ist. Gott hat in die Freiheit des Menschen nie zu 100% eingegriffen. Im Paradies hilft und unterstützt Gott durch richtungsweisende Aufträge, zum Gelingen beitragenden Segen, durch faire Gebote und durch seine sichtbare Anwesenheit und natürlich grundsätzlich dadurch, dass er Freiheit, Entscheidungsfreiheit überhaupt erst zulässt, gewährt und erlaubt. Und das ist ja ein Geschenk. Und dann noch die Sache mit Jesus, Gottes Sohn. Augustinus sagt, innerhalb der Menschheit sucht Gott sich eine bestimmte und begrenzte Anzahl von Menschen aus, die von Anbeginn der Zeit zur Rettung, also zum Glauben an Jesus, bestimmt sind. Wenn Gott eh alles steuert und vorherbestimmt, dann wäre der für ihn doch schmerzhafte Kreuzestod seines Sohnes nicht zwingend nötig gewesen. Beziehungsweise hätte Gott dann nicht erst gar nicht es zum Brechen des Verbotes zur Sünde von Adam und Eva kommen lassen? Wenn er alles steuert, hätte er das von Anfang an doch überhaupt nicht zur Option geben müssen, dass es eine Sache gibt, an die sie sich halten sollen, dass sie sich dafür und dagegen entscheiden können. Und nicht nur das, jetzt kommt das Problem, wenn man den Gedanken von Augustinus weiterdenkt, dass Gott eben Menschen positiverweise erwählt zum Glauben bringt, wenn man den zum Ende denkt, dann heißt das im Umkehrschluss automatisch, auch wenn man sich manchmal dagegen verweigert, aber das ist die logische Konsequenz, dass man dann sagt, wenn Menschen vorherbestimmt sind zu glauben, sind auch Menschen vorherbestimmt, nämlich die andere Hälfte oder andere drei Viertel, nicht zu glauben. Gott lässt sie links liegen, er bemüht sich nicht um sie, er öffnet ihr Herz, ihre Augen nicht. Und das klingt zuerst nach Passivität Gottes, man kann ja sagen, ja, er kümmert sich eben nur um das Gute, aber letztendlich die Passivität heißt eben auch, die anderen sind automatisch zur Verdammnis verdammt und vorherbestimmt. Keine Chance, da rauszukommen. Die einfache Vorherbestimmung, Prädestination, wie es heißt, zur Rettung, ist im logischen Denken immer weiter eine doppelte. Was zum Positiven führt, heißt auch gleichzeitig, dass etwas zum Negativen führt. Ob das aktiv gemacht wird oder passiv ist. Und der Mensch kann nichts tun. Das ist die logische Schlussfolgerung von dem Augustinus-Gedanken, den er eben doppelte oder einfache Prädestination nennt. Manchmal passen unsere Alltagserlebnisse da rein. Dass mir auf einmal bewusst wird als Christ, hey, dass ich glaube, habe ich nicht gemacht. Ein Geschenk Gottes. Und dass derjenigen, für den ich bete, den ich immer predige, den ich immer einlade zum Gottesdienst, da habe ich seit 20 Jahren das Gefühl, der ist wie verstockt, der hat Tomaten auf den Augen, die kriege ich nicht runter. Also muss da was dran sein an diesem Gedanken, dass Gott manchen die Augen verschließt. Das ist manchmal das Gefühl, was wir haben. Ich habe an Waldemar Grab gedacht, da der Klavierspieler auf dem Traumschiff, wo Menschen für ihn gebetet haben, ich glaube 10 Jahre waren es, wie er das erzählte, und es tat sich nichts. Und dann haben die Leute gesagt, nee, haben ihn im Fernsehen gesehen und gesagt, jetzt reicht's. Gott will ihm anscheinend nicht die Augen öffnen, jetzt hören wir auf zu beten. Aber dann, wenige Wochen später, ist er zum Glauben gekommen. Wo Menschen dachten, nee, der ist verstockt, der hat Tomaten auf den Augen, der ist vorherbestimmt, dass der niemals zum Glauben kommt. Das war so ein Lebewohlmann, ne? Alkohol Und was weiß nicht, ich noch, Waldemar, du weißt es, der guckt ab und zu mal rein hier uns. Aber deswegen, wir können das nicht beurteilen, haben aber manchmal das Gefühl, dass es eben im Leben diesem augustinischen Gedanken der doppelten Prädestination entspricht. Aber es passt eben nicht zu dem, was wir von Jesus wissen über Gott. Es passt nicht zu dem, zu Jesu Bemühen, seinem Reden, seinem Heilen, sein Kämpfen für Gottes Wort, für sein Reich, für Vergebung. Es passt nicht zu dem Auftrag Gottes, hinauszugehen in die Welt, das Evangelium zu verkünden und zu lehren und zu taufen. Und es passt erst recht nicht zu vielen Bibelstellen, zum Beispiel, wenn Jesus zu Petrus sagt, in Lukas 22, Vers 32, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn Gott aber alles steuert und vorherbestimmt, ist Predigt und Gebet oder so ein Wort an Petrus völlig sinnlos. Dann ist das nur Scharade. Dann hat das keine Auswirkung. Die Leute, die ein Gegenargument dazu liefern, ist eben, dass wir ja nicht wissen, wen Gott zum Glauben bestimmt hat und wem zur Verdammnis. Und dass wir predigen und Gott macht, was er will. Ein Gegenargument dagegen. Für uns scheint es immer noch so zu sein, dass wir Mitspracherecht haben, aber Gott sagt, nö, habt ihr gar nicht, ihr merkt es noch nicht. Alles ist schon vorherbestimmt. Und wieder passt das nicht zu dem, was ich zumindest von der Bibel und über Jesus verstanden habe. Drei Bibelstellen, Hesekiel 18, Vers 23. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre und lebe? Zum Nachdenken. 1. Timotheus 2, Vers 4, die zweite von den drei Bibelstellen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Lukas 15, Vers 7, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wieso riesige Freude, wenn Glaube und Verdammnis bereits komplett vorherbestimmt ist? Da macht Gott einfach nur einen Haken. Vorherbestimmung eingetreten und Feierabend. Da braucht man keine Freude für. Und erst recht keine riesige Freude, wie die Bibelstelle es hier beschreibt. Die augustinische doppelte Vorherbestimmung zum Untergang, zur Verdammung, wurde von den Theologen schnell verworfen. Gesagt, das kann nicht sein, das passt nicht zu Jesus, das passt nicht zu dem, was die Bibel sagt. So weit dürfen wir nicht denken. Wir hören einfach vorher auf zu denken, kann man platt sagen. Und bleiben bei den positiven Gedanken stehen. Ende des 16. Jahrhunderts war es dann ein Theologe, Jakobus Arminius, der zu dem absoluten Gegenteil von Augustinus kam und seinem Vorherbestimmungsgedanken. Er sagt, der Mensch allein bestimmt und entscheidet, ob er den Glauben annimmt oder verwirft. Gott mischt sich da nicht ein. Wir als Menschen haben die Hoheit. Wir sind diejenigen, die unsere Gnade machen und unseren Himmel eintritt oder eben den Eintritt in die Hölle. Aber auch dieser in der anderen Richtung extremen Dogma-Ansicht passt wieder nicht zum basischen Bibelwissen, was wir haben, noch zu den eigenen Erfahrungen. Vor allen Dingen vergisst Arminius, dass Gott immer der Macher und Schöpfer im Hintergrund war, ist und bleibt. Gott hat überhaupt erst durch seine Gnade, hat erst durch Jesus Christus Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, ewiges Leben und Freiheit zur Entscheidung möglich gemacht. Und er muss nicht so tun, als ob wir die Macher sind, unsere Entscheidung, Macher des Himmels und der Hölle. Wenn Gott nicht etwas schaffen will, dann wird etwas nicht geschaffen. Wie Augustinus geht Arminius zu extrem in seine eigene Richtung und vergisst dabei eben den grundsätzlichen Charakter von Gott, der durch Jesus Christus besonders deutlich wird, besonders offenbart wird. Durch die Offenbarung Jesus Christus haben wir so viele Geheimnisse Gottes erkannt und können es tun wie nirgendwo sonst. Und das müssen wir ernst nehmen, was Gott uns durch Jesus Christus eben offenbar macht. Ja, Gott greift ein in unsere Freiheit. Auch das haben wir, denke ich, kapiert. Der Segen Gottes ist ein positives Eingreifen in unsere Freiheit. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Der Schulsegen nachher ist Gottes Eingreifen in unsere Ausbildung, dass es gelingt. Und es ist besser, als Schwein zu haben, Glück zu haben oder ich wünsche dir alles Gute. Da passiert gar nichts. Der Segen Gottes trägt aber dazu bei, dass das Leben gelingt. Egal, wofür ihr ihn braucht. Für eine Reise, für eine OP, für einen Schulanfang, für die Ausbildung, für Studium, für die Rente, für die Ehe. Gottes Segen trägt zum Gelingen im Leben bei und ist damit ein Eingreifen in unsere Freiheit. Es gibt viel zu reden. Ich könnte auch Teil 3 machen. Ganz kurz noch, Erasmus von Rotterdam und Martin Luther haben sich gefetzt über diese Diskussion. Erasmus von Rotterdam sagt, der Mensch ist zumindest ein kleines bisschen daran beteiligt mit seiner Entscheidung, eben Gottes Gnade anzunehmen und an Jesus Christus zu glauben. Und Martin Luther hängt er dem augustinischen Vorherbestimmungsdogma an und sagt, nee, wir haben keinen freien Willen. Wir haben einen geknechteten Willen. Wir haben keine Chance mitzureden. Und die beiden fetzen sich hin und her. Und da muss man ganz klar sagen, wir evangelische Christen, gerade die Pietisten, aber auch wir in Elia, wir sind, obwohl wir es vielleicht nicht wissen, mehr auf dem Weg von Erasmus von Rotterdam. Weil er eben sagt, es gibt eine Entscheidung, zum Kreuz zu kommen. Die Gnade anzunehmen, das Gnadenwerk Jesu Christi aufzunehmen, Ja zu sagen zu Gott. Bei Luther ist das nicht möglich. Die Bibelstelle, die ich ihm vorgelesen habe, die umgeht Luther ganz geschickt und sagt einfach, Gott hat die zwar uns gegeben, aber in Wirklichkeit ist er ganz anders. Er ist der verborgene Gott, der dunkle Gott, der ganz, ganz anders sein kann. Wo er natürlich recht hat. Aber so dunkel ist er ja nicht, weil Gott uns eben in Jesus Christus offenbart. Wer da einsteigen will, der muss eben nachlesen und dann nochmal genauer eben hingucken. Es ist viel komplizierter. Karl Barth hat ausführlich darüber geschrieben und nachgedacht. Und wenn man zu viel darüber nachdenkt, kommen so Sachen raus wie der Universalglaube. Jeder kommt in den Himmel. Weil wenn alles vorherbestimmt ist und Gott nicht will, dass jemand eben ins Verderben geht, dann ist die logische Konsequenz, dass jeder in den Himmel kommt. Aber auch das funktioniert nicht. Das widerspricht mindestens ein Fünftel der gesamten Bibel. Also passt das auch nicht zusammen. Also ihr seht, man kann verrückt werden an diesem Gedanken. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch, Mist, jetzt habe ich die falsche Predigt erwischt, die ist ja super langweilig. Aber es ist manchmal wichtig, über solche Themen nachzudenken. Allein aus Gnade, wenn Luther das sagt, dann ist das auf den ersten Blick genau das Gleiche, was Augustinus sagt. Denn wenn wir allein aus Gnade zu Gott kommen, dann hat Gott das vorherbestimmt. Und wer diese Gnade nicht kriegt, ist automatisch zur Verdammnis vorherbestimmt. Die einzige Möglichkeit ist, wenn wir allein aus Gnade verstehen wollen, glauben wollen, dass wir halt sagen, unsere Entscheidungsfreiheit ist in diesem Satz allein aus Gnade mit eingeschlossen. Denn wie ich ja schon versucht habe zu sagen, ist diese Freiheit, die wir haben, diese Entscheidungsfreiheit, ja von Gott geschenkt, von Gott gewollt. Und ohne dieses Geschenk, ohne dieses Wollen Gottes, hätten wir diese Entscheidungsfreiheit gar nicht. Und wenn wir dann sagen, allein aus Gnade bin ich zum Glauben gekommen, dann ist da tatsächlich, wie Erasmus von Rotterdam sagt, ein kleines bisschen unsere Entscheidung gefragt. Aber im Grunde genommen, wenn wir das dann kapieren, wenn wir Christen sind, müssen wir zu dem Schluss kommen, ja, aber trotzdem ist alles allein aus Gnade, alles ist ein Geschenk Gottes. Ich kann mich nur beugen vor dem Herrn dieser Welt, dem Schöpfer dieser Welt. Und ich merke, auch wenn ich ein bisschen mitreden kann, eigentlich doch nicht, weil er ist so viel größer. Abschließend halte ich fest, dass uns klar sein muss, dass Gott der Handelnde ist. Und er handelt so, wie er es für richtig hält. Und sein Handeln und Vorherbestimmen ist gerecht und sogar gut, selbst wenn wir das nach unserem Empfinden ganz anders sehen und sagen, Gott, was soll das? Das ist doch blöd, finde ich doof. Kann nicht gut sein. Und ich sage auch, dass Gott die Menschen niemals zu 100% steuert und zum Glauben und zum Unglauben vorherbestimmt hat. Aber er kann es, wenn er will. Das sollte uns klar sein. Wenn er will, ist das vorherbestimmt. Wenn er es für nötig erachtet. Diese Freiheit muss man Gott einfach immer geben. Und man kann ihn einfach nicht in einen Satz, in eine Regel klemmen und quetschen und dann erwarten, dass er sich daran hält. Nee, theoretisch kann Gott alles machen, was er will. Das müssen wir bei allen theologischen Denken überlegen, was den Glauben betrifft, immer bedenken. Und dann greift er tatsächlich bei einigen Menschen mehr ein im Leben. Bei manchen zu 95%, bei anderen vielleicht nur zu 5%. Mit seinem Segen, mit seinem Reden, mit seinem Tun. Und manchmal, die Geschichten kennt ihr, sind Menschen eben super wichtig für seinen Plan mit dieser Welt. Bei Paulus legt er sich richtig ins Zeug, lässt ihn erstmal gewähren, verfolgt die Gemeinde, dann haut er ihn aber um, Jesus erscheint ihm und sagt, wieso verfolgst du mich? 3 Tage Blindheit. Also Gott bemüht sich richtig, dass Paulus Saulus zum Paulus wird. Ist das jetzt vorherbestimmt? Oder hat Gott hier richtig viel Energie reingelegt, in sein Leben hineinzureden, dass er zum Glauben kommt? Ihr erinnert euch an den Anfang, vorherbestimmt oder vorhergewusst oder gut gekannt und wusste, was Paulus braucht, damit er kapiert, dass Jesus lebt. Petrus genauso, der Kämmerer aus Äthiopien, genauso. Manchmal legt sich Gott richtig ins Zeug. Wieso? Kann man nicht immer sagen. Aber ganz oft ist es immer der Augenblick, wo es um Glauben geht, um seinen Heilsplan für die Welt. Was hat Paulus nicht alles bewegt? Natürlich musste Paulus dabei sein. Der Mann hatte Feuer, er hatte Pfeffer. Und war Römer, hatte Schutz, der einfach manchmal geholfen hat. Gott hat sich für Paulus zum Beispiel richtig ins Zeug gelegt. Wie Gott handelt und was er tut, kann nicht in ein grundsätzliches Schema gepresst werden. Und doch wird durch Jesus vieles, vieles deutlich. Und dann sage ich eben nicht, wie Luther, dass Gott uns manchmal etwas serviert und sagt, durch Jesus Christus zum Beispiel, und dann hinten herum doch irgendwo dunkel ist und was anderes tut. Das passt auch nicht zu dem Gott, der sagt, du sollst nicht lügen. Ich glaube schon, dass Gott sich sehr, sehr offenbart hat und dass wir schon einen großen Teil von ihm erkennen können, aber niemals eben zu 100%. Ohne seine Gnade würden wir nicht existieren. Wären wir gar nicht da. Ohne seine Gnade hätten wir keine Freiheit zu entscheiden, ob wir an Jesus Christus glauben oder nicht. Und diese Entscheidung, die wir da treffen können, frei meiner Meinung nach, mit Einflussnahme von Gott gerne, ist am Ende unseres Lebens letztendlich die einzige Entscheidung, die für Gott richtungsweisend ist. Das war's. Ihr seht alle müde und schlapp aus. Vielleicht denkt ihr nochmal weiter darüber nach. Es ist nicht einfach. Und doch denkt man über solche Sachen eben manchmal nach, oh, das war jetzt vorherbestimmt, das musste so passieren. Denkt drüber nach, stellt eure Fragen. Amen.